Ja, ihr Lieben, auf der Flucht vor Gott, so habe ich das Thema heute mal überschrieben. Predigtext ist heute über eine bekannte Figur aus der Bibel, und zwar den Propheten Jona. Darüber wird heute in vielen Gemeinden nachgedacht. Vielleicht hat der ein oder andere auch heute Morgen schon mal einen Gottesdienst dazu gehört. Ich finde das immer schön, wenn wir so verbunden sind, auch mit anderen Christen, die ganz ähnliche Themen so behandeln. Eben war ich schon im Präsenzgottesdienst in Tenhausen. Und da hat der Rainer van der Werf moderiert und hat angefangen: Heute ist Wahltag. Was er da nicht wusste, ist, dass ich über Jona predige. Er meinte natürlich Wahltag in Sachsen-Anhalt. Aber ich habe gedacht, was für eine tolle Überleitung. Aber das ist ja das, was wir auch oft mit Jona verbinden. Wir denken irgendwie: Naja, das war doch der, der 3 Tage im Bauch eines Fisches überlebt hat. Und das ist so ein bisschen auch manchmal das, wo wir ja vielleicht den Jona auch drauf reduzieren, auf dieses Wunder mit dem Fisch. Und wenn wir ihn darauf reduzieren, dann müssen wir doch wirklich überlegen, was hat denn das eigentlich mit uns und mit unserer Wirklichkeit zu tun? Oder auch mit mir ganz persönlich. Und deshalb wollte ich mal zunächst, bevor wir mal so in die Geschichte einsteigen, ich bleibe heute sehr eng so auch am Bibeltext dran, doch 2 Vorbemerkungen machen, weil mir das auch nochmal wichtig ist. 2 kurze Vorbemerkungen, bevor wir in die Geschichte einsteigen und bevor wir auch in besonderer Weise über die Frage nachdenken, was hat dieses Buch, was hat dieser Prophet, was hat das eigentlich mit mir persönlich zu tun? Ich habe 2 Vorbemerkungen. Die erste, das Buch Jona ist ein einzigartiges prophetisches Buch oder ein einzigartiges Prophetenbuch. Und zwar einzigartig deshalb, weil es eigentlich wie kein anderes Prophetenbuch geschrieben ist. Es ist eben geschrieben wie eine Geschichte über einen Propheten, der so ja seine Geschichte auch mit Gott hat, mit seiner Berufung und ähnlichem. Aber das ist eben ja wie so eine Erzählung geschrieben, und deshalb haben vermutlich auch viele von euch schon in der Jungschar oder im Kindergottesdienst einfach auch diese Geschichte schon mal so gehört, wenn ihr denn christlich sozialisiert seid. Es ist besonders, dass es so eine zusammenhängende Geschichte ist. Jona gehört zu den sogenannten 12 kleinen Propheten. Ich sage immer gerne, nicht weil er so klein war, sondern weil das Buch so dünn ist. Also Jona hat 4 Kapitel. In meiner Bibel sind das 2,5 Seiten. Ich habe es eigentlich noch mal ganz durchgelesen jetzt. Heute werden wir das nicht ganz schaffen, aber ich lade euch ein, es ist ja kein langes Buch, vielleicht hinterher noch mal die letzten Kapitel heute Abend zu lesen. Aber dieses Prophetenbuch ist eben einzigartig, denn weil es eben wie so eine einzige Geschichte geschrieben ist. Es ist nicht so wie bei anderen Propheten, wo wir so eine Berufungsgeschichte haben und dann so apokalyptische Prophetenworte, die uns da überliefert sind, Gerichtsworte oder Visionen oder ähnliches, was wir so bei Hesekiel oder auch bei Jesaja so hören, sondern es ist eine Geschichte, die Geschichte mit Jona sozusagen. Und Jona bekommt einen Auftrag von Gott, wir werden das gleich noch sehen, und er wird dann eigentlich so geschildert, fast wie ein Antiprophet, also so wie eigentlich ein Prophet überhaupt nicht sein sollte. Wir werden das gleich noch sehen. Und ja, er rennt weg vor Gottes Auftrag, und die Heiden, also er wird zu den Heiden geschickt, also zu Andersgläubigen, die kommen eigentlich in dem ganzen Buch super gut weg, also ganz im Kontrast zu Jonas, zu diesem merkwürdigen Propheten. Und da ist einmal schon mal so diese Einzigartigkeit dieses Buches, was schon mal so ganz wichtig auch als Vorbemerkung ist. Eine zweite Vorbemerkung, und da werden vielleicht jetzt manche enttäuscht sein: Es geht bei dem ganzen Buch nicht um den Fisch. Also das ist nicht das Entscheidende. Der Fisch ist nicht der springende Punkt, und der Fisch spielt auch nicht eine Hauptrolle in dem Buch, auch wenn ihr das seht, dass viele Maler so diese Geschichte auch mal so in Bilder gefasst haben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir sind immer wieder so Menschen begegnet, die so ganz natürlich mit ihrem Menschenverstand so an die biblischen Texte rangehen und mir dann natürlich sagten: Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also das mit diesem Fisch und den 3 Tagen. Also was muss das denn für ein Fisch gewesen sein? Oder erst recht, was muss Jona denn überhaupt für ein Mensch gewesen sein, dass der 3 Tage im Bauch eines Fisches überleben konnte? Konnte der etwa 3 Tage die Luft anhalten? War der etwa magensaftresistent? Ne, das kann nach unserem Menschenverstand, kann das doch alles gar nicht so sein. Und es gibt Leute, die tun das dann einfach als Märchen ab und gehen eigentlich so an diesem ganzen Buch dann vorbei, weil, ne, weil sie sich über diese Sache irgendwo ärgern und sich da irgendwo nicht drauf einlassen können. Dann gibt es auf der anderen Seite auch Christen, die ganz penibel wissenschaftlich versuchen darzustellen, wie das denn funktionieren könnte, mit dem Jona und dem Fisch und dass der da überleben könnte und versuchen da irgendwie krampfhaft wissenschaftlich das zu erklären. Und da gibt es auch so manch haarsträubende Theorie. Und für manche wird dann diese Fischfrage nicht nur zur Grätenfrage, sondern zur Gretchenfrage. Ihr kennt vielleicht die Gretchenfrage. Das ist die Frage, die in Goethes Faust das Gretchen an Faust stellt und fragt ihn, wie hältst du es mit der Religion? Also plötzlich wird bei uns diese Fischfrage zur Frage nach unserem ganzen Bibelverständnis. Und ich persönlich glaube, dass wenn Gott tatsächlich der allmächtige Gott ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, glaube ich, dass bei ihm ganz, ganz viele Dinge möglich sind und dass, wie es auch heißt, dass kein Ding unmöglich ist. Und ich persönlich glaube an Wunder, ich glaube an Gebetserhörungen. Ich glaube an das übernatürliche Eingreifen Gottes, denn sonst wäre unser Glaube ja auch ganz schön farblos eigentlich und ganz schön dünn. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass eigentlich beide Gruppen das wirkliche Ziel des Jona-Buchs verkennen. Also zum einen die, die das für eine Märchen halten natürlich, aber zum anderen auch die, die krampfhaft überlegen, wie das denn sein konnte. Beide gehen eigentlich an dem Zentrum dieser ganzen Geschichte vorbei, denn es geht eben nicht um den Fisch, sondern es geht zutiefst darum, dass hier jemand ist, dem Gott einen Auftrag gibt und der diesen Auftrag wegläuft, der vor diesem Auftrag wegläuft, der flieht. Und es geht natürlich auch darum, wie Gott ist, nämlich dass er trotzdem immer zum Ziel kommt mit seinem Plan. Also darum geht es zutiefst in dem Jona-Buch. Und wer jetzt da in diesem historischen Stecken bleibt, sei es, dass er das alles für ein Märchen hält, oder sei es, dass man krampfhaft versucht, es zu erklären, wie das mit dem Fisch sein konnte, beide gehen eigentlich am Ziel des Jona-Buchs total vorbei. Und das war mir einfach wichtig, nochmal so als Vorbemerkung, dass wir eben diesen springenden Punkt nicht verpassen bei dem Buch Jona, denn da wird er für uns ja transparent, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was will Gott denn von mir? Und wo bin ich vielleicht jemand, so wie der Jona, der auch immer mal wieder wegläuft? Das war mir einfach mal wichtig als Vorbemerkung, ist ja schon fast die Hälfte der Predigt. Nein, wir wollen noch mal so ein bisschen schauen, jetzt auch in diesen Bibeltexten, diesen Abschnitt, und da möchte ich uns so ein bisschen mit hineinnehmen, noch mal so einen kleinen Abschnitt lesen. Es liest sich ja gut, eben wie eine Geschichte. Und ich mache das so in Form, man nennt das eine Homilie. Das heißt, es gibt immer so einen Bibeltext, einen kleinen Abschnitt und dann sage ich was dazu und dann gibt es wieder einen kleinen Abschnitt. Und so kommen wir durch einen Teil des Jona-Buchs heute. Und ich lese mal abschnittsweise ab Vers 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Erstmal bis dahin. Da haben wir ja erstmal so die Ausgangslage, die Ausgangssituation. Gott beauftragt Jona von Palästina, also nordöstlich, in die große Stadt Ninive zu gehen. Und Ninive war die Hauptstadt Assyriens. Und die Assyrer waren ja nun ein Volk, ein heidnisches Volk, das das Volk Israel so ein bisschen einkesselte und auch von außen bedrohte. Und Jona hatte nun den Auftrag von Gott, dieses Volk, diese Heiden zur Umkehr zu rufen. Und das ist im Grunde auch schon etwas sehr Nachdenkenswertes. Denn oftmals waren ja Propheten zum Volk Israel gesandt und haben so das eigene Volk zur Umkehr gerufen. Hier ist es so, dass Jona eigentlich zu den Assyrern, also zum fremden Volk gehen sollte und sie eigentlich dazu einladen sollte, Gott anzubeten, umzukehren. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, wenn wir das schon mal so sehen, dann sehen wir eigentlich, dass hier schon im Prophetenbuch Jona Gott die sogenannten Heiden im Blick hat. Dass er eigentlich möchte, dass, wie es später bei Timotheus heißt, im Timotheusbrief, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er ruft die Heiden letztendlich schon hier zur Umkehr. Und die meisten Propheten, die wir sonst haben, gibt Ausnahmen, die haben eigentlich mehr so das Volk Israel immer wieder im Blick gehabt. Und wir werden merken, dass so gerade diese Heiden im ganzen Buch Jona eigentlich viel besser wegkommen als dieser israelitische Prophet selbst. Der ist eigentlich wirklich so etwas wie ein Antiprophet. Hier sehen wir das schon, er läuft vor Gottes Auftrag weg. Das ist schon mal so das Erste. Und gleich werden wir sehen, er steigt ja auf das Schiff, diese Schiffsbesatzung, das sind ja auch alles Heiden, wie gut die eigentlich in diesem Buch wegkommen, wie die eigentlich alles richtig machen. Aber das ist jetzt so das Erste. Jona will sich dem Auftrag Gottes entziehen und er will sich eigentlich sogar den Augen Gottes entziehen. Weit weg vom Herrn, heißt es hier. Und er läuft ja eben nicht nur weg, sondern er nimmt ein Schiff in die komplett entgegengesetzte Richtung, nach Tarsis. Und Tarsis war damals so ein Sinnbild eigentlich für das Ende der Welt, also das Ende der bekannten Welt. Möglicherweise hatte Jona auch die Vorstellung, wie das viele andere hatten, dass ja, Gottes Wohlwollen eher so auf seinem Volk liegt, ne, auf den Israeliten. Und vielleicht war das etwas, was ihm da Mühe machte, diesem Auftrag gerecht zu werden, jetzt plötzlich zu den Feinden zu gehen, zu den völlig Andersgläubigen. Da hat er die Flucht ergriffen und hat ja dieses Schiff aufgesucht. Ein Ausleger hat mal dazu geschrieben, dass Jona in dem ganzen Buch als ein mit Schwächen behafteter Repräsentant des Gottesvolkes geschildert wird. Ein mit Schwächen behafteter Repräsentant des Gottesvolkes. Ja, wie geht es weiter? Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf und rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, da traf's Jona. Auch bis dahin, ein Ausleger hat das mal sehr gut beschrieben und gesagt, es gibt hier eigentlich beim ganzen Jona, also bei dieser Figur des Jona, bei diesem Propheten eigentlich so ein Motiv. Und das ist gar nicht mal unbedingt das des Weglaufens, sondern das Motiv, was hier so deutlich wird in diesem ganzen Buch, ist eigentlich ein Motiv des Abstiegs. Dieses Wort kommt ganz oft hier im hebräischen Text vor. Zunächst heißt es, dass Jona nach Jaffo hinabging. Dann ging er hinab aufs Schiff. Er ging im Schiff noch in den untersten Raum hinab. Später dann ins Meer und dann sogar nach im Bauch des Fisches. Und dort im Bauch des Fisches, da betet er einen Psalm. Da schauen wir uns das gleich auch noch an. Und da kommt das auch ganz oft vor. Du hast mich in die Tiefe hinabgeworfen und sogar bei ihm in dem Psalm geht das sogar bis ins Totenreich hinab. So hat er sich gefühlt. Also es ist hier mehr als nur einer, der so vor Gott wegläuft, sondern das ist zutiefst eigentlich ein Abstieg hier sogar eines repräsentativen gläubigen Menschen. Also besonders deutlich wird das auch noch an dieser einen Stelle, nämlich wenn ihr euch mal überlegt, wer hat Jona ermutigt zu beten? Das hat er irgendwie vergessen. Und da muss der heidnische Schiffskapitän kommen und muss dem Jona sagen: Hey, bete du doch jetzt auch mal zu deinem Gott. Ne? Denn die anderen, die haben es ja schon ganz automatisch getan. Die ganze Schiffsbesatzung heißt es, sie haben ihren eigenen Gott jeweils angebetet. Also ganz vorbildlich das, was man so gemacht hat. Aber Jona scheint es irgendwie vergessen zu haben. Ist auch interessant. Vielleicht, wo das für uns noch mal so durchlässig wird, wo vergessen wir das manchmal, vielleicht auch in solchen Situationen zu beten. Aber auch hier wird wieder deutlich, die Heiden, die machen eigentlich alles richtig. Die beten zu ihren Göttern, wie sich das gehörte, und erinnern sogar Jona noch dran, der soll doch jetzt auch mal zu seinem Jahwe beten. Was ist das für ein Prophet? Ja, und dann so nach alter Sitte, im Alten Testament wird oft gelost. Auch selbst der Hohepriester hatte so zwei Lose in der Tasche, so der religiöse Repräsentant und Führer des Gottesvolkes. Auch hier wird gelost, weil sie rausfinden wollten, warum geht es uns denn so schlecht? Und da lesen wir weiter ab Vers 8. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Ja, auch hier, ne? Auf das Drängen der Besatzung, da macht Jona ein Geständnis, oder eigentlich müsste man sagen, ein Teilgeständnis hier an dieser Stelle. Und jetzt kommt die große Frage: Was muss geschehen, damit es besser wird? Und da geht es gleich weiter. Vers 11. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Und er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Ja, wir haben den Text jetzt hier doch ein bisschen anders aufgeteilt, aber das macht nichts. Ich mache hier diesen Break und ich denke, wir machen da gleich weiter. Ihr merkt, dass es hier auch schon wieder diesen Kontrast gibt, denn Jona sagt: Werft mich doch ins Meer, und die Heiden auf dem Schiff, was machen die? Die geben noch mal richtig Gas. Die sagen: Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also wir versuchen jetzt noch mal alles irgendwie, um an Land zu kommen. Und auch da, ne, sind wieder diese Heiden auf dem Schiff viel vorbildlicher, als dass wie Jona eigentlich seinem Auftrag hier gerecht wird. Und da lesen wir weiter ab Vers 14. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen. Und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Ich denke, spätestens hier wird deutlich, dass die wirklich alles richtig machen. Hier heißt es sogar, dass sie zum Herrn beteten. Also die richtige Adresse sogar hier auch an dieser Stelle machten. Und dann nach erfolgter Sturmstillung tun sie auch das Richtige und brachten Gott Opfer dar, dem Herrn. Und jetzt kommen wir, wie wahrscheinlich schon sehnlichst erwartet, noch zu unserem Fisch. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründe. Der Erde Riegel schlossen sich über mir, hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Ich aber will dir mit Dank Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus an Land. Ja, ihr Lieben, jetzt könnte man ja meinen, okay, alles gut, Happy End, oder? Der Jona Der hat sich anscheinend bekehrt hier im Bauch des Fisches. Aber ich fand das nochmal spannend, weil wenn man diese Auslegung konsequent verfolgt, dass es wirklich so ein Motiv der Tiefe gibt, so wie es auch hier in dem Psalm vorkommt, ne, tief hinein, bis dass sich die Berge über mir verschlossen, dann folge ich diesem einen Ausleger, der sagt, im Grunde ist das Gebet des Jona hier fast der Tiefpunkt. Natürlich ist er im Innersten hier des Fisches, aber auch was er betet und wie er betet. Denn es ist hier nicht ein Wort der Reue. Es ist hier nicht ein Wort darüber, dass er es bereut, dass er vor Gottes Auftrag weggelaufen ist. Ne? Sondern im Gegenteil, es ist eher so ein bisschen egozentrisch. Er redet nur von sich, wie schlecht es ihm da eigentlich ging. Und ein Ausleger hat diese Auslegung so konsequent verfolgt, dass er sogar dieses letzte Wort, was hier steht bei dem Fisch, nämlich im Grunde nach dem Gebet wurde dem Fisch speiübel und er hat den Jona tatsächlich an Land gespuckt, diesen unverdaulichen Propheten, so muss man das sagen. Auch unverdaulich mit dem, wie er hier quasi betet. Eine ganz spannende Geschichte, den kann man mal so ein bisschen nachspüren. Aber zum Glück gibt es doch noch später ein Happy End. Wir lesen ja nicht das ganze Buch zu Ende, aber ich lade euch ein, das vielleicht heute Abend nochmal zu tun. Es kommt tatsächlich dazu, dass Jona dann in Ninive predigt und der König von Ninive und auch das Volk tatsächlich Buße tun, in Sack und Asche gehen und so auch Gott letztendlich von seinem Vorhaben, das Volk zu bestrafen, ablässt. Also es hat ein Happy End. Aber ich denke, es wird an dem Jona ja doch einiges deutlich. Und für mich sind das vor allem zwei Dinge, vor allem eins. Das erste, man kann Gott nicht weglaufen. Ich denke, das sehen wir hier an Jona, das sehen wir aber auch schon in den ersten Seiten der Bibel, da wo von Adam und Eva die Rede ist, die ja im Paradies sich vor Gott versteckt haben, und Gott ihnen nachgeht und sie sucht, man kann Gott nicht weglaufen. Oder wie das hier heißt im Psalm 139, den ich euch nochmal hier mitgebracht habe, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, vielleicht in Tarsis, so würde auch dort deine Hand mit mir sein. Und es geht sogar weiter in dem Psalm, bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch dort. Vor Gott können wir nicht fliehen. Das sehen wir an Jona, aber das ist natürlich auch eine Wahrheit, die wir heute auch erleben können, dass Gott Menschen nachgeht, dass er uns persönlich nachgegangen ist. Und da hat er schon im Alten Testament getan, hier, wir sehen das immer wieder in diesen Geschichten. Aber er hat das erst recht auch im Neuen Testament getan, in Jesus Christus. Und Jesus ist ja einmal selbst auf diesen Jona eingegangen. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sich auf das Buch Jona bezieht. Als die frommen Pharisäer ihm einmal nach einem neuen Wunder, nach einer Bestätigung fragten, da hat er gesagt, ihr kriegt kein neues Wunder zu sehen, außer dieses Wunder des Jona. Die haben sich natürlich alle gefragt, was er damit meinte, aber Jesus meinte, dass Jesus, er selbst eben, so wie Jona 3 Tage im Bauch eines Fisches war, er selbst 3 Tage ins Totenreich gehen wird und am dritten Tage auferstehen wird. So deutet Jesus das selbst. Und wir sehen selbst bei dieser Geschichte, ja, dass Jesus selbst im Totenreich den Menschen noch nachgegangen ist. Wir sprechen das ja sogar im Glaubensbekenntnis. Und wir lesen das auch im ersten Petrusbrief, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da, so spricht es der Psalmbeter. Und ja, das ist eine Wahrheit, die natürlich auch Hoffnung gibt. Und ein letzter Gedanke aber jetzt auch noch für uns vom Bibeltext her. Was will Gott denn jetzt von uns? Ich glaube, das müssen wir uns jetzt auch überlegen. Nicht jeder hat so einen Ruf wie der Prophet Jona, aber es sind uns in der Bibel ja schon ganz viele Dinge auch überliefert, wo deutlich wird, was Gott von uns möchte. Und Jesus selber hat uns das ja auch in guter Weise vorgelebt. Ich habe nur mal so ein paar einzelne zusammengestellt, wenn wir fragen, was will Gott von uns? In Micha 6, Vers 8 heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Lass uns vor diesem Auftrag nicht weglaufen. Und es heißt weiter im ersten Timotheusbrief: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. lasst uns vor diesem Auftrag nicht weglaufen. Wir lesen am Ende des Matthäusevangeliums, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht: Geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Lasst uns auch vor diesem Auftrag nicht weglaufen. Und Jesus sagt es ja auch immer wieder: Kommt und folgt mir nach. Ich denke, dass dieser Ruf Gottes doch ziemlich deutlich ist. Und ich denke auch, dass für uns hier heute deutlich wird, die Gretchenfrage, die ist nicht die nach dem Fisch, sondern die Gretchenfrage ist vielleicht die nach Gottes Auftrag und wie wir damit umgehen. Ne, Gottes Wille ist deutlich kundgetan in der Bibel und auch durch das Leben von Jesus Christus. Und die Frage bleibt natürlich für uns: Was lernen wir jetzt auch von Jona? Viele Ausleger heute sagen, das Buch Jona ist in erster Linie eine Lehrerzählung, die will uns etwas beibringen. Was lernen wir von ihm? Eben, dass wir Gott nicht weglaufen können und es auch nicht brauchen, sondern dass ja, es einen guten Auftrag auch für uns gibt. Nämlich, ja, Gottes Liebe in die Welt zu tragen und Menschen in Wort und Tat das auch vorzuleben und darauf aufmerksam zu machen, dass da ein Gott ist, der uns nachgeht, wenn nötig sogar bis ans Ende der Welt. Amen.